Ja, nun geht's los. Ein reifer Mensch werden. Ich habe mich auf diese Predigtserie lange gefreut und bin erwartungsvoll. Ich freue mich, was wir miteinander entdecken werden, wenn wir den Kolosserbrief in 4 Predigten vertiefen. Und wer will, das auch selbst in der Bibel nachliest und in Haustreffen oder in Minigruppen irgendwo vertieft. Ich bin gespannt, was Jesus mit uns macht, wie er uns zuspricht, wie er uns ermutigt, einfach im Glauben dran zu bleiben. Ich weiß von Rick Warren, einem Pastor in Amerika, der das Buch Leben mit Vision geschrieben hat. Er sagt es ganz einfach. Er sagt, Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, bei denen sage ich immer, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist seine Botschaft für Menschen, die dieses ewige Leben noch nicht kennen. Und dann sagt Rick Warren, für Menschen, die im Glauben unterwegs sind, die Jesus angenommen haben, sage ich nur eine Botschaft, bleib dran. Das ist auch das, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr in meiner Liebe bleibt, dann bleibe ich in euch. Und wir werden Gemeinschaft haben miteinander und mit ihm. Nun, heute ist mein Thema das erste. Kläre deinen Standpunkt. Wir werden in Kolosser 1 ein paar Dinge anschauen. Und schon nur zu diesem Begriff Standpunkt. Ich finde, es ist much entscheidend, dass man weiß, welchen Standpunkt man hat. Dass man einen klaren Standpunkt hat. Nehmen wir zum Beispiel Fußball. Da gab es dieses Spiel vor ein paar Wochen. Der FC Basel hat gegen Arnhem gespielt. Vitesse Arnhem, ein holländischer Club, stimmt das? Die Experten, Niederländer oder Belgier, ich denke, ich meinte, es müsste Holländer sein, aber Vitesse ist so französisch, das irritiert mich. Nun gut, es ist ein nicht-schweizerischer Club. Und da gab es ein Spiel, das torlos blieb bis in die Verlängerung und in der 93. Minute hat Ricky van Wolfswinkel seinen Ex-Club Arnhem abgeschossen. Er hat das Tor gemacht. Nun, der Van Wolfswinkel ist nicht ein typisch schweizerischer Name, der kommt wirklich aus dieser Gegend dort und war früher ein Teamplayer, ein Mensch, der in dieser Mannschaft Arnhem gespielt hat. Stellt euch vor, dieser Ricky Van Wolfswinkel hätte auf einmal mitten in diesem Spiel nicht mehr gewusst, wo er steht, wo er hingehört. Da hätte er seine Ex-Kollegen getroffen, dort seinen Ex-Trainer, falls er noch an der Bande steht, derselbe. Der Ex-Präsident und der, der ihm das Geld gezahlt hat, vielleicht wäre der noch an die Bande gekommen und gesagt, Ricky, ich habe Millionen in dich investiert. Du weißt, wo du die Tore zu schießen hast. Und der Ricky wäre verunsichert gewesen. Was soll ich jetzt tun? Wem soll ich jetzt helfen? Das würde nicht funktionieren. Er wusste, wo er hingehört, zum FC Basel. Dort hat er jetzt trainiert. Er hat die Seiten gewechselt. Und deswegen ist es auch für uns wichtig, im Leben zu wissen, wohin wir gehören. Wir können nicht für alles offen sein. Jemand hat gesagt, die Leute, die für alles offen sind, die können nicht ganz dicht sein. Wir müssen wissen, wo wir hingehören. Ein anderes Beispiel sind die Generationen. Je nachdem, wo man steht, hat man einen anderen Blickwinkel. Da hat ein gewisser Arthur Schopenhauer ein Zitat von sich gegeben, vom Standpunkt der Jugend aus gesehen, ist das Leben eine unendlich lange Zukunft. Vom Standpunkt des Alters aus eine sehr kurze Vergangenheit. Es kommt darauf an, wo man steht. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, der Blick verändert sich, je nachdem, wo man steht. Die Blickrichtung ist nicht mehr dasselbe. Wir wollen wachsen. Wir wollen wachsen im Leben. Wir wollen wachsen an Geduld zum Beispiel, an Liebe zunehmen. Wir wollen wachsen an Hoffnung und Lebensfreude. Wir wollen wachsen hier im Vertrauen, dass Gott uns annimmt, bereits hier in diesem Leben, und wachsen im Vertrauen, dass Gott uns annimmt in der Ewigkeit. Wir wollen wachsen. Und Freunde, es spielt eine Rolle, wo wir stehen, was unser Standpunkt ist, wenn wir dieses Wachstum anstreben. Wir hatten Sonnenblumen in einen kleinen Topf gepflanzt. Die sind nicht so richtig gewachsen. Andrea hat sie dann umgepflanzt und sie haben jetzt mehr Raum. Es spielt eine Rolle, wo wir gepflanzt sind. Wir können nicht überall wachsen. Wir müssen in einen guten Boden gepflanzt sein. Und das hat zu tun, das Wachstum mit Jüngerschaft. Das ist ein Thema, das ich schon zu Beginn in diesem Jahr aufgegriffen habe, das ich euch näher zu bringen versucht habe und ich will immer wieder davon sprechen. Wer ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der sich von Jesus prägen lässt. Ein Jünger ist ein Lehrling, ein Stift. Geht in die Stifte bei Jesus. Ein Jünger, das sind Menschen, die miteinander diese Lehre bei Jesus absolvieren und das sind Menschen, die durch das Evangelium wachsen wollen. Genau, das Evangelium ist die Kraft, die uns anspornt, die gute Nachricht von Jesus. Und ich habe das euch auch schon gezeigt und das ist auch in diesem Begleitheft zu unserer Predigtserie drin, dieser Pfeil. Der beschreibt, wie sich unser Glaube entfaltet, wie wir wachsen können. Und man sieht an diesem Pfeil, es hat 4 Fixpunkte. Der erste Fixpunkt ist zu klären, wo wir stehen, den Standpunkt zu haben. Ich könnte es auch in diesem Ausdruck sagen, die Heilsgewissheit zu haben. Die Gewissheit, dass man wirklich gerettet ist. Der zweite Fixpunkt ist dann am nächsten Sonntag Schwerpunkt, die Identität, zu klären, wer wir sind. Es gibt diese Formulierung im Kolosserbrief, in Christus sein und Christus in uns. Was bedeutet das? Ich merke, es ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, aber vor allem ist es nicht nur wichtig, das zu checken, sondern das zu leben, zu erleben, eine Identität zu haben, die in Jesus ruht. Der dritte Fixpunkt ist das Herz. Unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, das erneuert wird. Da will Jesus eine Operation durchführen an diesem Punkt. Wachsen bedeutet, dass wir unser Herz Jesus hinhalten, damit er es verändern kann. Damit er unser Denken prägen kann, unsere Gefühle heilen kann, unsere Ambitionen, unser Wollen neu ausrichten kann. Und schließlich geht es um das Leben, um das Verhalten, wie wir Beziehungen pflegen, wie der Lifestyle ist. Das Ablegen von alten Verhaltensmustern, das Neugewinn von Dingen, die einfach zu dem neuen Leben gehören. Das ist das Wachstum. Und wir wünschen uns das, dass wir in diesen 4 Fixpunkten wachsen können, dass wir Ordnung und Klärung bekommen und dass wir merken, wie der Heilige Geist uns entfacht. Wachstum geschieht ja nicht, wenn wir sagen, ich will jetzt wachsen. Also geht in den Garten oder auf die Felder und schaut den Pflanzen zu, die verkrampfen sich nicht darin, dass sie wachsen. Ich will jetzt wachsen, ich sollte jetzt wachsen, ich sollte auch so groß sein wie der Baum neben mir. Nein, das läuft nicht so. Sondern sie tun ganz einfach ihre Wurzeln ausstrecken, ihre Blätter öffnen, der Sonne entgegen, sie nehmen Wasser auf, sie nehmen Nahrung auf und dann wachsen sie automatisch. Und das ist das Wachstum, das Gott uns schenkt durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Wir wachsen durch das Evangelium. Das ist eine der Leitlinien in unserer Gemeinde, woran wir uns orientieren wollen. Das Evangelium, ich habe das vorhin schon erwähnt, ist die gute Botschaft, die wir haben. Eine starke Botschaft, die unser Leben verändern kann. Darum kann ich sagen, es ist der Dünger, den Gott uns verabreicht, damit wir wachsen können. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und dieses Evangelium kommt im Kolosserbrief ganz häufig vor. Ich möchte euch den Kolosser 1,6 vorstellen. Wir sind im ersten Kapitel und einfach nur, damit wir hören, was das Evangelium zu tun vermag. Wenn ihr diese Bibeln jeweils mitnehmt, die liegen hinten auf, damit ihr mitlesen könnt. Das ist gut. Hier, das ist dann auch die Seitenangabe, die ich gebe. Kolosser 1, Vers 6. Ich lese vor, hört gut zu. Diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, das Evangelium, das verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Das Evangelium, die gute Botschaft, heißt es hier, verbreitet sich über die ganze Welt, damals schon, übrigens heutzutage auch. Es hat mal jemand ausgerechnet, wie viele Meldungen davon, dass Leute sich zu Jesus bekehren, es gibt, hat zusammengezählt und hat herausgefunden, dass sich pro Stunde 3000 Menschen auf dieser Welt für ein Leben mit Jesus entscheiden. Pro Stunde 3000. Das ist dieselbe Zahl, die in der Apostelgeschichte bei Pfingsten beschrieben ist. Bei dieser Predigt von Petrus, wo wir immer staunen, wow, 3000 auf einmal. Freunde, wir haben Pfingsten alle Stunden auf dieser Welt. Das Evangelium verbreitet sich auf der ganzen Welt. Und dann heißt es, überall verändert sie, diese gute Botschaft, das Leben der Menschen. Da ist Lebensveränderungskraft drin im Evangelium. Evangelium setzt frei. Evangelium gibt Kraft. Evangelium gibt Freude, weil es eine gute Nachricht ist. Das Evangelium handelt von Jesus Christus, der im Himmel jetzt für uns einsteht, für uns betet. Genau jetzt betet er für dich. Genau jetzt erinnert er den Vater daran, dass er sein Leben für dich gelassen hat. Genau jetzt sagt er dem Teufel, fahr ab, du Ankläger, du Verworfene, fahr ab. Du hast nichts zu sagen, diese Menschen, die gehören mir. Ich habe mit meinem Blut bezahlt, sie sind erlöst. Du darfst sie nicht anklagen. Es gibt keine Anklage für die, die in Jesus Christus sind. Das ist Evangelium. Habt ihr diese Freude? Packt sie. Und es verändert das Leben. So wie das Leben, wie euer Leben von dem Augenblick an verändert wird, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Das ist doch schön. Also, ich möchte auf dieses Thema den Standpunkt eingehen. Es ist matchentscheidend, dass wir wissen, wo wir stehen. Und das Evangelium hat uns, wenn wir Kolosser 1 anschauen, mindestens 3 Aussagen darüber, wo wir stehen, wenn wir zu Jesus gehören. Und das erste ist, wir sind als Erben Gottes eingesetzt. Du bist als Erbe Gottes eingesetzt. Das ist ein Standpunkt. Stellt euch vor, das ist eine wohlhabende Frau. Die hat ein großes Herz für Menschen in Not. Diese wohlhabende Frau ist immer wieder unterwegs ins Kinderheim, wo viele Kinder sind, die keine Eltern haben oder die zu Hause geschlagen worden sind. Sie geht dorthin und die Kinder lieben sie, weil sie so gütig ist, weil sie sie so lieb und wertschätzend anschaut. Sie sagen Oma zu ihr. Diese wohlhabende Frau hat ein großes Herz für Menschen in Not. Du findest sie auch in der Stadt, wenn sie mit den Menschen spricht, die kein Zuhause haben, wie sie ihnen Wärme gibt, einfach nur durch ihr Dasein, vielleicht durch etwas zu essen und durch Gespräche, die wertschätzend sind. Stell dir diese Frau vor, wie sie aber auch auf den Teppichetagen der großen Firmen auftaucht, dort, wo die Chefs sind. Diese Frau hat ein großes Herz für Menschen in der Not. Dort sind einflussreiche Menschen und einige davon sind ganz einsam, sind irgendwo desorientiert, wissen gar nicht, was der Sinn ist. Die Frau ist auch dort. Sie muss ihnen nicht Geld geben, das haben sie, aber sie brauchen Liebe. Stell dir vor, eine solche Frau, ich habe sie erfunden, ich kenne sie nicht. Vielleicht bist du das. Aber in dieser Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, stirbt jetzt diese Frau. Und sie hat eine große Hinterlassenschaft, ein großes Erbe. Und in ihrem Testament hat sie festgelegt, wer dieser Erbe ist. Das ist ihr Sohn. Sie schreibt aber in ihrem Testament nicht nur, dass er der Erbe ist, sondern sie verpflichtet ihn, dass er andere als Miterben einsetzen soll. Ich verpflichte meinen Sohn, der Erbe ist von all meinem Eigentum, dass er andere als Miterben einsetzt. Er weiß, wen ich meine. Könnt ihr euch eine solche Geschichte vorstellen? Dieser Sohn, der macht sich auf den Weg. Er geht ins Kinderheim. Er geht zu den Obdachlosen. Er geht zu den Einflussreichen und lädt Menschen ein. Die Menschen, denen seine Mutter so viel Güte gezeigt hat. Und er lädt sie ein, seine Miterben zu werden. Wer wird Miterbe? die, welche die Einladung annehmen. Und Freunde, das ist so wie die Geschichte im Evangelium. Das ist Gott, der voller Güte und Barmherzigkeit ist und der alle Macht hat. Das ist Gott, der diese Welt geschaffen hat. Er hat einen Sohn. Dieser Sohn wird uns im Kolosserbrief auch vorgestellt. Zum Beispiel im Vers 15 von Kolosser 1. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn, durch den Sohn, durch Christus hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, auch. Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Das ist der Sohn. Und Gott hat Jesus, seinen Sohn, als Erbe, als Alleinerbe eingesetzt, aber hat ihm gesagt, ich will von dir, mein Sohn, dass du andere als Miterben dazu nimmst. Du sollst andere tauglich machen, Erben zu sein. Wir schauen uns das an. Kolosser 1, Vers 12, das ist der Vers, der diese Erbschaft beschreibt in Kolosser 1. Hier steht: Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Mit Freude sollt ihr Gott danken, weil er euch am Erbe beteiligt, am Erbe all derer, die im Licht von Jesus leben und die zu ihm gehören, die heilig für Gott sind. Mit Freude. Jesus hat dich als Erbe eingesetzt, als du dein Leben Jesus anvertraut hast. Du stehst in Erbschaft. Das ist ein Standpunkt. Wie geht man durch die Welt, wenn man weiß, man ist ein Millionenerbe? Da hat man etwas, oder? Und du darfst durch die Welt gehen und wissen, ich bin ein Erbe Gottes, eine Erbin Gottes, Miterbe von Jesus. Jesus teilt mit mir die ganzen Reichtümer von Gott. Das kommt noch mehrfach in der Bibel vor. Auch im Römer 8 steht es, ich will euch diesen Satz auch lesen, es ist Römer 8, Vers 17. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben, dann müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Erbschaft bedeutet, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben, an dem, was Jesus an Herrlichkeit hat, an dieser vollen Liebe, an dieser Kraft, die Jesus auch hatte, als er Worte aussprach. Das sind Worte, die andere aufbauen. Du darfst an dieser Herrlichkeit teilhaben. Du hast Anteil am Heiligen Geist, der auch auf Jesus war, voll und ihn befähigt hat mit prophetischen Gaben, mit Evangelisationsgabe, mit Gaben der Lehre, mit Gaben des Hirteseins, mit Gaben der Ermutigung, mit Gaben des Gebets und des Glaubens. Du darfst Anteil haben an diesen Gaben, die der Heilige Geist gibt. Nicht alle Gaben hast du. Wir sind eine Gemeinde und Jesus verteilt die Gaben schön. Deswegen ist es auch gut, wenn wir zusammenwachsen, damit diese Gaben sich entfalten können. Er gibt dir Anteil an seiner Herrlichkeit. Freue dich daran. Und gleichzeitig heißt es, wenn du ein Miterbe von Jesus Christus bist, dann heißt es auch, dass du mit ihm das Leiden teilst. Das Leiden, der Schmerz über das, was die Sünde kaputt macht in dieser Welt. Das Leiden, dass Menschen, die Gott ablehnen, auch dich ablehnen, weil du zu fromm bist oder was immer. Die verfolgten Christen erleben das viel, viel stärker. Wir erleben es vielleicht, dass man die Schultern zuckt oder lächelt und das kann auch wehtun. Du hast auch Anteil an dem Leiden, als Jesus dort am Kreuz hing und die Schuld der ganzen Welt trug. Es ist nicht so, dass du auch diese Schuld tragen musst, sondern du darfst Anteil haben daran, dass Jesus durch dieses Leiden dich erlöst hat, dich gereinigt hat, dir vergeben hat. Vergebung gehört dir, weil du ein Erbe Gottes bist. Klar, wo wir stehen. Wir dürfen also dieses annehmen, dieses Kindsein Gottes. Wenn du hier diese Ungewissheit hast, zu wem gehöre ich eigentlich? Wenn du der Ricky van Wolfswinkel im Leben bist, der auf einmal wieder beim alten Verein spielen möchte, dann möchte ich dich heute ermutigen. Wir nennen das den Schritt gehen, den Schritt tun oder sich zu Jesus bekehren. Unter diesem Wort sich zu Jesus bekehren sind eigentlich vier Themen drin, die damit zusammenhängen, wie man Christ wird. Das erste Thema ist Glaube. Glaube an Jesus Christus als deinen Retter und als deinen Herrn. Vertraue, dass er Gottes Sohn ist und dass er für dich alles getan hat. Nimm es für dich persönlich an. Das ist Glaube. Der zweite Punkt, zur Bekehrung gehört, ist die Einsicht. Das Erkennen, wo ich stehe, wenn ich Gott fern bin, dass ich ja gar kein Erbe Gottes bin, wenn ich ihm nicht gehöre, wenn ich kein Kind Gottes bin. Einsicht heißt auch Reue. Bereuen, was wir selber in unserem Leben falsch gemacht haben. Sünden erkennen und sie bekennen, zugeben, dazu stehen. Das dritte ist ein hörbares und sichtbares Bekenntnis zu Jesus. Wir sagen jeweils, wenn jemand sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben, komm, wir beten miteinander. Und dann gibt es dieses Übergabegebet. Wir haben das auch bei Life on Stage jedes Mal gehört, bei dieser Musical-Geschichte, die wir letztes Jahr in der Alment hatten. Immer am Schluss dieses Übergabegebet, was eine Möglichkeit ist, sich hörbar laut zu Jesus zu bekennen. Auch die Taufe ist diese Möglichkeit, und das ist das, was Jesus auch eingesetzt hat, sich sichtbar, hörbar zu Jesus zu bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und dieses Bekenntnis nicht nur still im Herzen glauben, sondern bekennen mit dem ganzen Leben, das ist ein wichtiger Schritt, der zur Bekehrung gehört. Und schließlich der vierte Schritt, das ist die Nachfolge, das ist das Empfangen des Heiligen Geistes, der uns fähig macht, Jünger von Jesus zu sein, zugerüstet und in der Gemeinschaft miteinander zu leben. Glaube, Einsicht, Bekennen, Nachfolge. Diese vier Begriffe geben wieder ein Wort, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt. Glaube, Einsicht, Bekennen, Nachfolge, geben. Wenn wir unser Leben Jesus geben, heißt es Glauben, Einsicht, Bekennen und Nachfolgen. Du bist ein Erbe des Höchsten. Der zweite Punkt, was ich festgefunden habe in Kolosser 1, worüber das steht, dass wir einen Standpunktwechsel haben, ist diese Aussage, wir sind ins Reich von Jesus versetzt. Hierzu finden wir eine Aussage in Kolosser 1, 13 bis 14. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Was steht hier? Hier steht, dass es ein Versetztwerden gibt. Vorher waren wir unter der Macht der Finsternis. Und Gott hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und wohin versetzt? In das Reich seines geliebten Sohnes. Hier geht es um Machtbereiche. Hier geht es darum, dass es in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt Machtbereiche gibt, die wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, aber die Einfluss nehmen auf unser Leben. Ein ganz, ganz starker Machtbereich ist die Sünde. Die Sünde ist wie ein Magnet. Sie zieht uns irgendwo in ihren Bann. Sünde kann uns stumpf machen, kann unser Gewissen abtöten. Sünde kann uns aber auch wieder ein schlechtes Gewissen geben und uns in ein Versagensgefühl hineinwerfen. Das ist der Machtbereich der Finsternis. Hier regiert Satan manchmal bei uns in unseren Breitengraden so unterschwellig, man ignoriert ihn, aber manchmal auch ganz, ganz deutlich mit seinen Dämonen, mit Geistern, mit Dingen, die uns Angst machen, mit Fluchgeschichten. Auch das gibt es bei uns. Das ist der dunkle Machtbereich. Und Gott hat uns durch Jesus hineinversetzt in den Machtbereich von seinem geliebten Sohn Jesus. Er hat uns erlöst und einen neuen Standort gegeben. Freunde, es ist extrem wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen. Zu welchem Machtbereich gehören wir? Das Reich dieser Welt, wo die Sünde als starke Macht regiert? Oder ist es das Reich Gottes, wo die noch größere Macht herrscht? Die größte Macht im Universum ist das Evangelium, das die Kraft hat, Menschen zu retten. Dich und dich und dich. Es ist wichtig, dass wir wissen, wohin wir gehören, denn das Reich Gottes kommt. Es ist angebrochen mit Jesus, als er hier auf dieser Erde war, ein vorbildliches Leben gelebt hat und dann am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld gestorben ist. Und als er auferstand, 3 Tage später, hat man noch mehr von diesem Machtbereich Gottes gemerkt, von diesem Leben, von dieser Vitalität, wo die Sünde und der Tod nichts mehr anhaben konnten. Dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren und hat 10 Tage später den Heiligen Geist ausgegossen. Das ist Power Divine, das ist göttliche Kraft, das ist Düngerkur pur. Gottes Reich bricht an, sein Heiliger Geist ist hier. Und dann ist die Gemeinde entstanden, hat sich ausgebreitet. Die Gemeinde von Jesus, wo er das Haupt ist, der Kopf ist und wir der Körper, das ist die Gemeinde, die breitet sich auf dieser Welt aus und macht sichtbar, wo überall Gottes Reich ist. Es kommt. Aber wenn es so kommt, gibt es Reibungsbereiche. Es gibt Orte, wo es heiß wird, wo umkämpft ist. Freunde, es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir hier zu Gottes Reich gehören. Und ich möchte das euch zusprechen. Er nimmt dich aus dem schlechten Boden der Finsternis und der Sünde, wie die Sonnenblume, und pflanzt dich hinein in den guten Boden von Gottes Reich, wo das Evangelium ist, wo die Liebe herrscht, wo Vergebung ist, Erlösung pur. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen, oder? Matchentscheidend. Und ich spreche euch das zu. Geht so durch den Tag, durch das Leben, im Wissen, ich bin hineinversetzt in das Reich von Jesus, dem geliebten Sohn Gottes, der Tara Curry. Und noch ein dritter Bereich. Wir sind in Gottes Gegenwart zurückgeholt worden. Kolosser 1, Vers 22. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Ihr seid versöhnt mit Gott. Vorher befeindet, aber jetzt zurückgeholt, zu Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt. Und jetzt hört zu. Um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig zu machen und makellos vor sich hinzustellen. Wie muss es sein, in der Gegenwart Gottes zu leben? Tagtäglich zu wissen, sein warmer Blick ruht auf mir. Ich will ihm nicht davonlaufen wie Jona, sondern ich will in seiner Gegenwart sein, wie der junge Samuel damals im Tempel, in der Stiftshütte, ganz nah. Oder wie der Salomo, von dem ich letzte Woche erzählt habe, wie er Gott gesucht hat, die Nähe Gottes gesucht hat, weil er wusste, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen, ich werde König von einem Volk und ich habe das noch nie gemacht. Er hat Zeit mit Gott verbracht, die Gegenwart Gottes gesucht. Und du darfst wissen, du bist dort hineinversetzt, zurückgeholt von Jesus in Gottes Gegenwart. Das, was dich getrennt hat von Gott, die Sünde, ist zerschlagen, ist aufgehoben, ist vergeben. Dein Standort ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Vor seinem Gesicht zu stehen. Ihm auf der Schoß zu sitzen. seine Gegenwart, seine Liebe, seine Barmherzigkeit zu genießen, in die Gegenwart Gottes hineingeholt zu sein. Heilig, rein, ihm gehörend und makellos. Makellos steht hier. Gottes Wort sagt, Jesus stellt dich, du, die du hier bist, makellos vor Gott in seine Gegenwart. Dich, der du hier bist, makellos vor das Angesicht Gottes. Du musst nicht zerschmelzen, weil diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit Gottes dich so überwältigt, sondern du darfst ergriffen vor ihm sein und dann löst das Anbetung aus. Aber, lieber Vater, ich darf dein Kind sein. Wisse, wo du stehst. Ich ermutige euch ganz, ganz fest, in den nächsten 4 Wochen wirklich da dran zu bleiben, mitzumachen, an die Gottesdienste zu kommen, die Bibeltexte zu lesen. In den Hauskreisen wurde ein solches Heft verteilt und wer bis heute kein solches Heft hat, darf sich hinten unter dem Plakat hat es weitere solche eines nehmen. Darin findet ihr doch mehr Sachen als nur einen Bibelleseplan und Hilfen. Ich ermutige dich auch, jeden Sonntag einen Vers mitzunehmen für die ganze Woche. Einen Lernvers. Für heute ist es dieser Vers hier, aus Kolosser 1, 13 bis 14, den ich hier jetzt in der Luther-Übersetzung habe. Ihr könnt euch das anschauen. Wir sprechen das miteinander, damit er sich schon uns ein bisschen einprägt. Es ist so, wenn wir uns Verse, Sätze aus der Bibel einprägen, dann kann es sein, dass wir die wieder vergessen, aber der Heilige Geist kann die dann hervorholen, wenn wir sie wirklich brauchen. Drum sammelt Perlen, indem ihr Verse oder Sätze aus der Bibel auswendig lernt. Kommt, wir lesen das gemeinsam. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Schaut euch die 4 unterstrichenen Begriffe an. Errettet, versetzt, Erlösung, Vergebung der Sünden. Prägt euch diese 4 Wörter kurz ein. Ich möchte mit euch jeweils als Abschluss einer Predigt unser 2018er Gebet beten. Ein Gebet, das uns einfach auf dem Weg in die Jüngerschaft und ins Jüngermachen begleitet. Ich möchte das auch wieder laut beten und lade euch ein, wenn ihr möchtet, aufzustehen und mit mir zu beten. Ich bete für meine eigene Nachfolge von Jesus Christus, dass ich als sein Jünger ihm ähnlicher werde. Ich bete für mein Begleiten von anderen, dass der Heilige Geist mich befähigt zum Dienen und zum Bezeugen, zum Ermutigen und zum andere Anleiten in der Jüngerschaft. Ich bete für unsere Gemeinde, dass wir zusammenwachsen und zusammenwachsen als Kirche zum Begegnen. Amen.